Balu Hörspielmuseum.
Struppi ist nach Berlin gekommen, um einen Koffer mit Spargel zu holen, den Freund Tobi zur Aufbewahrung hatte. Doch der Koffer und Tobi sind verschwunden. Zusammen mit seinem früheren Arbeitskollegen Joachim gelingt es Struppi, schließlich Tobi aus einer Art Gefängnis zu befreien, doch im nächsten Augenblick verschwindet Joachim mit Tobi.
Herzlich willkommen zum 13. Teil unserer mehrteiligen Funknovelle auf der Suche nach Tobi. Und es spricht das Team mit Tonboutique und wir wünschen gute Unterhaltung. Die Einreise in die Hauptstadt der DDR erfolgte unproblematisch, doch auf meiner Fahrt zur Schönhauser Allee verfranste ich mich ein paar Mal, bis ich mit dem guten Stück vor dem Café Thomas stand, was aber eher wie eine Kneipe wirkte. Das Lokal war geöffnet, doch die Zahl der Kunden noch gering.
Was darf's denn sein?
Nein, ich bin ja mit dem Auto hier. Saft.
Zitronenbrause?
Ja, gern.
Macht 50 Pfennig, der Herr.
Ich habe mal eine Frage, ich habe hier eine Zeichnung.
Ziemlich verknautscht.
Ich habe hier 20 Mark, ganz glatt.
Kein Westchen?
Leider nicht, also hier sind 30.
Na, dann zeig mal das hier mehrere her. Den kenne ich. Ist ein Franzmann.
Er hat mit seinem Bruder zusammen gewohnt, in den Neubauten an der Linienallee, hinter dem Schlachthof.
Ist sein Bruder ein Schwarzer?
Wieso kommst du darauf, dass der Bruder schwarz ist?
Ich dachte vielleicht ein Halbbruder, weil ich ihn ein paar Mal mit einem Schwarzen gesehen habe. War eigentlich kein hässlicher Typ, nur eben ganz braune.
Kannst du den Typen näher beschreiben?
Nee, er war schwarz und heißt Dewey.
Du meinst Dewey?
Sein Ausweis kenne ich nicht.
Wieso hatte ich nicht am Montag gleich das einzig Vernünftige getan und den nächsten Flieger zurück nach Paris genommen? Dieser Fall entwickelte sich zur unendlichen Geschichte. Der Fall schien vom Teufel persönlich gestrickt. Ich hatte meinen Freund Roger verloren, ich hatte ein Testament gefälscht und Javert mit Tobis Papieren für die Beerdigung angemeldet. Ich konnte nicht anders. Meine Augen wurden feucht. Und der Wirt sah mich erschrocken an.
Was machst du denn für Sachen? Was holst du denn jetzt?
Ich konnte nicht antworten. Die Tränen liefen wie Wasser über meine Wangen. Er griff sich den Serviettenspender und hielt mir ein paar dünne Papierservietten hin.
Ich kann keine Karle Flinn sehen. Willst du einen Schnaps?
Nein.
Schnaps hilft aber.
Ich will den verdammten Fall lösen, dann fahre ich nach Paris. Vorausgesetzt, Roger will mich noch.
Wenn dir keiner nicht mag, ist er ein Idee. Du siehst nicht aus, hast bloß zu dicht an Wasser gebaut.
Das heißt, ich hab hier noch ein Foto.
Was? Die Flasche kennst du auch? Das war doch so eine Marke. Saß ewig rum mit 10 Bier. Und als sie ihn anquatschte, sagt er, dass er auf Kunden wartet. Kaum was in der Hose und wartet auf Kundschaft. Na, ich hab ihm gesagt, er soll sich mal nach seinem Bellevue verziehen.
Nach wo?
Ich hatte doch das Ding gesehen, was er in der Hinterntasche hatte. Ein Reisepass aus Frankreich.
Und was passierte dann?
Dann kam mir eine Schöffin an und hat rumgezickt. Sagt die doch prompt zu mir, ich soll mal entschuldigen, der Kleiner wäre der neue Chef.
Ich denke, das hier ist eine HU-Gaststätte.
Kleiner war, haben drei Sorten Wodka, bieten Suppen und auch einen Tagesteller an, haben drei Sorten Bier und Cognac. Da kickt dir das Real hinter mir an, So was hat keine Haoya-Stätte.
Ja, und wann ist dir das passiert?
Das war wohl letzten Dienstag.
Wo ist der neue Besitzer jetzt?
Keine Ahnung.
Wenn das so im Laden ist, dann müsst ihr doch in der Zwischenzeit mal wieder vorbeigekommen sein.
Nicht bei mir. Und mir ist das auch recht so. Ich will kein Franzmann als Chef.
Gut, ich danke dir. So verließ ich das Lokal und fühlte mich gleich besser. Endlich hatte der Nieselregen aufgehört und ich beschloss, ein Stückchen zu laufen. In diesem Augenblick fiel mir der Zettel ein, den mir Dewey in der Charité zugesteckt hatte. Ich suchte meine Taschen ab, nein, da war er nicht. Schnell rannte ich zum Auto zurück, suchte im Handschuhfach und wurde fündig. Selbst in dem schlechten Licht der Straßenlaternen waren die auf dem Zettel eingeritzten Striche deutlich und die Buchstaben T.O.B. zu erkennen. Doch das eingezeichnete X lag nicht an der Stelle, wo sich das Café Thomas befand. Ich legte den Zettel aufs Armaturenbrett und startete den Wagen. Die Karte war recht präzis gemalt. Ich musste zunächst nach Norden, dann weiter nach Osten und schließlich auf eine Straße, die schräg von der Schönhauser Allee abzweigte. Schon nach kurzer Fahrt erreichte ich die eingezeichnete Stelle, die Corinna Straße. Die Häuser waren alt und die Straße spärlich beleuchtet. Ich fuhr langsam weiter. Die meisten Mieter schienen entweder äußerst früh ins Bett zu kriechen oder sie waren noch nicht zu Hause. Fast alle Wohnungen waren unbeleuchtet. Lediglich aus einem Kellerladen drang schwaches Licht nach außen. Über den Kellerfenstern war zu entziffern, dass hier einstmals Autobedarf verkauft wurde. Von der Schrift waren größtenteils die Ränder übrig geblieben. Völlig erhalten waren nur die Buchstaben T.O.B. Diesen Laden musste Dewey gemeint haben. Zu gern hätte ich die Räume betreten. Doch ich sah den Erzengel Michael, vierflügelig, mit dem Flammenschwert vor dem Laden stehen. Ich fuhr die Straße bis zum Ende und bog um die nächste Ecke und um eine weitere Ecke und hatte mich wieder gründlich verfahren. Wie zum Teufel kam ich jetzt wieder zum Arnsweiler Platz? Ich brauchte einen Anhaltspunkt, vielleicht den Fernsehturm. Langsam fuhr ich durch die kleine dunkle Straße in Richtung Süden, bis zu einer großen Straßenkreuzung mit Verkehrsampeln. Für meine Fahrtrichtung war rot, doch einige Fahrzeuge fuhren noch rasch über die Kreuzung. Moment, das war ja ein Ding. Der dunkle Transporter, der da gerade in Richtung Fernsehturm fuhr, war doch eindeutig der von Joachim. Ich hatte immer noch rot, doch die Kreuzung war frei. Ich fuhr los und folgte nun in großem Abstand dem Transporter. Vom Fahrer konnte ich wenig erkennen, aber ich nahm an, dass Joa den Wagen selbst fuhr. An der nächsten Kreuzung bog er ab und bog in die Prenzlauer Allee ein. Vor der Einfahrt eines alten Hauses bremste er und fuhr dann langsam in die offene Toreinfahrt ein. Kurz dahinter fand ich einen Parkplatz. Rasch stieg ich aus dem Wagen und lief dann durch die Toreinfahrt, immer dicht an der Wand lang. Sollte mir Joachim jetzt entgegenkommen, hätte ich nicht gewusst, was ich sagen sollte. An die Durchfahrt schloss ich ein winziger Hof an. Dahinter lag ein Hinterhaus mit einer weiteren Durchfahrt und dahinter schließlich ein kleines Werkstattgebäude, vor dem der Transporter geparkt war. Eines der Fenster im Werkstattgebäude war rot erleuchtet. Zu gern hätte ich geklingelt, aber es war ja nicht klar, was mich erwartete. Einen Moment stand ich unschlüssig da, dann fasste ich den Plan, nochmals zum Café Thomas zu fahren. Wenn ich die Sache richtig einschätzte, gehörte zu dem sogenannten Café noch eine Wohnung. Die lag entweder neben der gastlichen Stelle oder darüber. Die große alte Pforte des Mietshauses war nicht verriegelt. Langsam stieg ich die alten, ausgetretenen Stufen nach oben. Wenn die Wohnung, die zum Café gehörte, genau darüber lag, musste es die rechte Tür in der ersten Etage sein. Über der altmodischen Klingel war jedoch kein Name angebracht. Ich legte mein Ohr an die Tür. Hinter der Tür waren deutlich Stimmen zu hören. Leise schlich ich bis zum nächsten Treppenabsatz hinauf. Mein Herz pochte. Es dauerte lange, bis sich endlich die Wohnungstür öffnete. Der Mann, der gerade die Wohnung verlassen wollte, war ein perfekter Jacques Tati. Hochgewachsen, sehr schmal, Popelinmantel, kleiner Hut und, im Gegensatz zu Tati, mit einer schmalen Brille auf der Nase. Neben ihm stand einer, den ich nicht in Ostberlin erwartet hätte. Kostner.
Es hat mich sehr gefreut. Ja, ich möchte die Sache so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ja, Sie waren so freundlich und ich werde Sie schon nicht enttäuschen. Gut.
Der Besucher hat eine schmale Ledermappe unter den Arm geklemmt, die ihm fast zum Boden fiel, als er linkisch auf den Lichtschalter drückte. Dann stieg er langsam nach unten. Ich folgte ihm erst, als er bereits die Haustür geöffnet hatte. Er schien mich nicht zu bemerken. Draußen löste er ein Fahrrad, was er an eine Laterne angeschlossen hatte. Ich raste wie wild zum Maserati. Rasch startete ich den Wagen. Der Besucher war noch in Sicht und fuhr gemächlich, erst gen Norden, dann nach Osten. Es war grauenhaft, dem langsamen Kerl auf dem Fahrrad zu folgen. Immer wieder musste ich am Straßenrand anhalten, bis er außer Sichtweite war. Am Bahnhof Ernst-Thielmann-Park angekommen, schob er das Rad in den Bahnhof hinein und suchte dann umständlich in seiner Ledermappe. Dann eilte er zum Fahrkartenlocher und wieder zu seinem Fahrrad. Um dieses nun die Treppe hochzutragen, musste er die Ledermappe abstellen. Flugs griff ich mir die Mappe und untersuchte schnell den Inhalt. Ein Klappausweis auf den Namen Peter Nicodemus Schätzel, der den Knilch als Berufsfotografen auswies, und ein Stapel Schwarz-Weiß-Fotos, die ausschließlich edle Schmuckstücke zeigten. Ferner noch ein Stapel Notenblätter und ein Zettel mit 5 Nachnamen. Irgendwie war ich enttäuscht. Flott legte ich die Mappe wieder ab. Der Alte war immer noch mit dem Fahrrad beschäftigt, bemüht, seinen Drahtesel nach oben zu bringen. Es gab nur eine Möglichkeit. Wenn ich mehr erfahren wollte, musste ich ihm weiterhin folgen. Wir warteten lange und ich musste mich mit ihm in einen vollen Zug quetschen. Je weiter wir aus der Stadt herausfuhren, desto leerer wurde unser Waggon. Meine Gedanken waren bei meinem Maserati. Ich fragte mich, ob ich ihn überhaupt abgeschlossen hatte. Unser Radler stand bereits an der Tür, als der Zug in den Bahnhof Köpenick einfuhr. Der Mann radelte auch hier langsam. Trotzdem musste ich recht flott laufen, um den Mann in der ziemlich dunklen Gegend nicht zu verlieren. Am Ende der Straße lag ein Grüngebiet und später überquerten wir auch eine winzige Brücke über einen schmalen Wasserlauf. Dann steuerte er auf ein Anwesen zu, was von einer hohen Mauer umgeben war. Nur an einigen Stellen war die Mauer durch Gitterstäbe unterbrochen. Weiter hinten lag ein größeres Haus. An einer Seite gab es ein hohes Eisentor. Ein winziges Schild wies darauf hin, dass hier ein Jugendwerkhof untergebracht war, also eine Art Besserungsanstalt für Jugendliche. Der Mann lehnte sein Fahrrad an die Mauer und nahm die Aktenmappe vom Gepäckträger. Umständlich suchte er daran herum. Schließlich holte er einen Zettel hervor, klemmte sich die Aktenmappe unter den Arm und klingelte. Im nächsten Augenblick brummte ein Summer und der Mann drückte gegen das Eisentor, was in seinen Angeln quietschte. Der Mann betrat das Grundstück, ließ das Eisentor los, was krachend ins Schloss fiel. Es vergingen vielleicht 10 Minuten. Dann war das Aufheulen eines Motors zu hören. Rasch lief ich zur nächsten Straßenecke. Weiter hinten schien es noch ein weiteres Tor zu geben. Dort stand mit hellen Scheinwerfern ein Barkas an der Ausfahrt. Unser Radler trat zu dem Fahrer und sprach kurz mit ihm. Das Motorengeräusch war allerdings so laut, dass ich nur Bruchstücke verstehen konnte. »Die Karre ist voll«, brummte schließlich der Fahrer. Im nächsten Augenblick schoss der Barkas aus der Ausfahrt und kam in meine Richtung. Ich blieb unbeweglich stehen und konnte nur hoffen, dass der Fahrer mich nicht bemerkte. Im nächsten Augenblick wurde das Tor geschlossen. Gleichzeitig hörte ich die Eingangspforte quietschen. Ein Mann mit haarigem Gesicht schob einen extrem weißhäutigen jungen Mann aus dem Tor. Ihm folgte die Zielperson. Unser Radler drängte sich an den beiden vorbei und holte sein Fahrrad, auf dem er wieder umständlich die Aktenmappe unter dem Gepäckträger festklemmte. Dann trat der junge Mann zu ihm und der Haarige schloss das Tor.
Komm, Abendseilig, der nächste Zug geht in 15 Minuten.
Den Weg zurück zum Bahnhof schob der Radler sein Vehikel. Er konnte mit dem jungen Mann, der große Schritte machte, nur spärlich mithalten. Am Bahnhof Köpenick ließ er den jungen Mann das Fahrrad nach oben tragen. Hier war es heller und ich konnte den jungen Mann näher anschauen. Dieser trug einen blaugrauen Arbeitsanzug. Damit war er deutlich zu dünn angezogen. Auch trug er keine Schuhe, sondern Holzpantinen. Um das Fahrrad nach oben zu bugsieren, zog er diese aus und lief nun barfuß, das Rad leicht geschultert, die Treppe nach oben. Die Holzpantinen hatte er sich in die Tasche seines Arbeitsanzuges gesteckt. Jetzt im hellen Bahnhofslicht konnte man sehen, dass der junge Mann eher ein Junge war. Ich schätze ihn auf 15 oder 16. Er hatte zurückliegende dunkle Augen und sehr kurzes blondes Haar. Unser Zug fuhr ein und gekonnt schob der Junge das Fahrrad hinein. Dieses Mal hielt ich es für günstiger, den folgenden Waggon zu besteigen. Ab Ostkreuz bestiegen der Radler und sein junger Begleiter einen Zug in Richtung Westen. Am Bahnhof Alexanderplatz kam mir eine Idee und eine Station später am Max-Engels-Platz rannte ich wie um mein Leben nach unten. Das Schicksal war auf meiner Seite. Eine Frau stieg gerade aus einem Taxi. Rasch sprang ich hinein auf den Rücksitz. Ich musste dringend zu meinem Autochen zurück. Fröhlich fuhr ich mit meinem Wagen zum Café Thomas zurück, wo ich nach einigen Suchen auch den Alfa Romeo von Lolo entdeckte. Die Straße war menschenleer und ich tat etwas, was ich noch nicht mal als Junge getan hatte. Ich holte mein Taschentuch heraus und stopfte es in den Auspuff. Ich konnte nicht sagen, warum ich das tat, aber ich hatte das Gefühl, ich täte genau das Richtige. Dann sprang ich wieder in meinen Wagen. Rasch lenkte ich den Maserati zur Coriner Straße. Wenn ich jetzt richtig kombiniert hatte, musste der Barkas dort vor dem TOB zu finden sein. Und ich hatte recht. Als ich in die spärlich beleuchtete Straße fuhr, sah ich bereits reges Treiben. Ein großer Lastwagen mit russischem Kennzeichen stand in zweiter Spur und blockierte damit den gesamten Straßenverkehr. Junge Leute in blauer Arbeitskleidung, die wohl mit dem Barkas gekommen waren, luden schwere Kartons in den LKW. In der Ferne sah ich auch den Radler, der mit dem jungen Mann langsam in meine Richtung lief. Ich bemühte mich rasch, den Maserati einzuparken. Wie erwartet gingen der Radler und der junge Mann in das Kellerlokal mit der TOB-Schrift hinein. Zwei ältere Männer kamen und ließen lautstark eine Rolljalousie an dem LKW herunter. Dann gingen die jungen Männer zum Kellerlokal und die älteren Männer kletterten in den Laster, fuhren aber nicht davon. Im nächsten Augenblick hörte ich die Donnerbüchse. Der Wagen von Joachim kam angebraust. Ich hielt direkt hinter dem Russenlaster in zweiter Spur und sprang dann aus dem Wagen. Mit seinen hohen Stiefeln, dem schön gelockten langen blonden Haar und der dunklen, engen Kleidung war er schon ein verdammt hübscher Typ. Schade, dass er Kontakte zu solchen Leutchen hatte. Für mich begann nun ein Wettlauf mit der Zeit. Ich parkte aus und fuhr die Straße rückwärts bis zur nächsten Ecke. Dann wendete ich und brauste rasch durch die leeren Straßen. Schon zwei Straßenecken weiter hatte ich mich wieder verfahren. Doch das war mein Glück. Ich war auf der Friedrichstraße gelandet und raste nun gen Süden zum Checkpoint hin. Die Ausreise ging genauso flott wie die Einreise. Der Grenzer wünschte mir sogar noch eine gute Nacht. Nun, die würde ich erstmal nicht haben. Ich musste die Mauer umrunden, vom Süden nach Norden kommen und das möglichst schnell. Zuvor war jedoch noch tanken angesagt. Der Tankwart hatte die Ruhe weg und Schwierigkeiten mit dem Wechselgeld. Trotzdem war ich genau 12 Minuten später am leerten Stadtbahnhof. Nun, das war einer der möglichen Übergänge. Aber hier hatte ich schon mehrfach Russenlaster in West-Berlin gesehen. Trotzdem war die Frage, ob die Leute überhaupt nach West-Berlin fuhren. Das Einzige, was für mich sicher feststand, war Lolo. Ihm traute ich nicht zu, dass er seine Nächte in Ost-Berlin verbrachte. Und die Verzögerung bei der Abfahrt des Lasters schob ich auf meine Aktivitäten am Auspuff von Lolos Wagen. Im Maserati lagen noch Zigaretten und ich steckte mir erstmal eine an, als ein grüner Alfa Romeo vom Grenzübergang her angefahren kam und an der Ampel stoppte. Vorn am Spiegel hing etwas Dunkles. Lolo hatte stets zwei Plüschwürfel am Spiegel zu hängen. Schon kam die Russenlaster näher. Ich begann zu schwitzen. Was jetzt kam, war eine Verfolgungsfahrt besonderer Art. Hier war nicht Schnelligkeit gefragt, sondern Vorsicht. Wenn Lolo Waren von Ost-Berlin nach West-Berlin verschob, dann wollte er gewiss keinerlei Zeugen dafür. Also musste ich extrem vorsichtig sein. Dafür war mein Fahrzeug denkbar schlecht geeignet. Da aber weit und breit kein Taxi zu sehen war, gab es keinen anderen Ausweg, als einen Versuch zu starten. Es klappte besser als gedacht. Im Schatten des Russenlasters konnte ich ungesehen fahren, solange zwei oder drei Fahrzeuge zwischen uns lagen. Doch bereits auf Höhe Untersuchungsgefängnis bog der Konvoi nach Norden ab, bis hoch zur Quitzowstraße. Hier am Güterbahnhof Moabit gab es unzählige alte Hallen. Lolo fuhr langsam auf das Gelände. Ich hielt es für sinnvoll, in einem Abstand zu parken und dann zu Fuß auf das Gelände zu schleichen. An den Gebäuden hingen vereinzelt Leuchtstofflampen, welche die Umgebung in ein weiß-blaues Licht tauchten. Weiter hinten verbreiteten die Reichsbahnleuchten ihr trübes Licht. Es waren 6 Männer, die nun begannen, den Laster zu entladen und die Ware mit Sackkarren in eine baufällige Halle zu schieben.
Und das soll uns einer abkaufen? Also das letzte Mal?
Das ist richtig, Grace Make-up. Das verscherbeln wir für 6 Mark die Tour. Bei einem Einkauf von 3 Mark kommt bei 5000 Stück ein netter Betrag zusammen.
Ich wollte, das wäre wieder Kleidung.
Ist alles dabei, ist alles Markenware, du verstehst.
Ich will aber keinen Ärger.
Du wirst keinen Ärger haben. Im Gegenteil, die werden dir die Bude einrennen und die im Osten, die können auch mehr liefern. Hauptsache, du besorgst Garn und Reise.
Reise?
Das Garn im Osten taugt nichts und Reißverschlüsse kriegen die in Polen nicht so hin. Langsam schlich ich wieder zur Straße. Kostner und sein Gesprächspartner hatten also im Ostblock Produktfälschungen von Westwaren besorgt. So etwas ließ sich auf Märkten ja sogar bei einigen Discountern absetzen. Neben Markenkleidung wurden auch Kosmetik, Parfums und Pelzkleidung nachgebracht. Die Uhr im Maserati zeigte 1.20 Uhr und bei mir meldete sich Hunger. Doch wo konnte man um diese Zeit gut essen? Mein erster Gedanke war, Herbert anzurufen. Der kannte die besten Restaurants der Stadt. Doch es war wenig wahrscheinlich, dass einer wie ihr, der die Nacht zum Tag machte, jetzt zu Hause war. Der einzige Laden, der mir spontan einfiel, war das Schwarze Café, in dem ich kürzlich mit Terry war. Als ich die Kantstraße erreichte, hatte ich aber Lust, noch einen Abstecher zu machen, zur WKF Piepshow. Guten Tag. Ist der Herr Geschäftsführer im Haus? Um diese Zeit. Sagen Sie ihm einfach, ich bin ein guter Freund von Tobi. Weiter hinten sah ich den Herrn Geschäftsführer und er kam freudig näher, als er mich sah.
Du hast es dir also überlebt.
Tja, Aber, wir haben auch neulich darüber gesprochen, du bist hier immer herzlich willkommen. Natürlich kann ich nicht mit Daddys Puff konkurrieren.
Er nahm meinen Arm und zog mich mit nach hinten. Doch ich blieb wie angewurzelt stehen. Joachim, wie immer schön und pechschwarz gekleidet, kam den Gang entlang. Neben ihm 4 Frauen in dünnen Mänteln. Joachim sah mich direkt an, tat aber so, als würde er mich nicht kennen. Und der Herr Geschäftsführer bemühte sich nicht, mir Joachim vorzustellen. »Du verkaufst wohl neuerdings auch Frauen.«
»Aber nein, unser Personal rotiert. Wenn sie hier 4 oder 6 Wochen gearbeitet haben, dann ist gut, dann geht's weiter.«
2 Frauen schwatzten miteinander. »Moment, ihre Art zu reden hatte ich doch eben erst gerade gehört. Sag mal, kommt dein Personal aus dem Osten?«
»Nö, die sind billiger und stellen keine Ansprüche. So dick ist ja der Verdienst hier nicht.«
»Und in der Zeit, wo die Frauen hier sind, da wohnen die Frauen?«
»Die Frauen wohnen oben, 3 Räume mit 3 Betten.«
Wir betraten Stankowskis Büro und schon griff er zum Cognac und goss diesen in 2 Gläser ein. »Und wo fahren die Frauen jetzt hin?«
»Jetzt erstmal zum Arzt. Die Frauen haben hier ja auch in der Solokabine gearbeitet. Das brauchst du nicht zu machen.«
»Und da fahren die jetzt in der Nacht hin?«
»Also neugierig bist du gar nicht. Trink mal. Du warst neulich auf einer Beerdigung von einer Bekannten von mir.«
»Du meinst Tobis Tante? Ich war da, weil ich hoffte, da auch Tobi zu treffen.«
»Ist es denn für dich wirklich so wichtig, Tobi zu treffen?«
»Entschuldige, aber du hast mich erst richtig neugierig gemacht. Ich denke, DDR-Bürger dürfen erst mit 65 ausreisen.«
»Es ist ein gutes Geschäft und die Frauen sind beliebt, da stelle ich doch keine Fragen.«
»Und die Besitzer der Piepschuh, die stellen auch keine Fragen. Ich war neulich in Giovannis Restaurant. Da war auch dieser Kostner und Lollo und der behauptete, die WKF wäre seine Firma.«
»Kostner ist ja wohl ein Treppenwitz der Geschichte. Der verschiebt Immobilien und verkauft Studenten irgendwelche billigen Drogen. Der Laden hier ist mit ehrlichem Geld entstanden.«
»Mit dem Honorar aus Groschenroman?«
»Du redest von Edeltraut.«
»Sie muss sehr geschäftstüchtig gewesen sein. Ich hatte sie ja einen Maserati.«
»So, das wusste ich gar nicht, dass Edeltraut so einen teuren Wagen.«
»Der Wagen muss doch regelmäßig hier gestanden haben. Und Tobi und seine Tante haben hier oben im Haus gewohnt. Und zum Teil muss Javert hier auch gewohnt haben. Der war doch gut gebaut. Ich schätze mal, der hat doch hier gearbeitet.«
»Das scheint ja aber jemand ziemlich viel Unsinn erzählt zu haben.«
»Also, Tobi sagt...«
»Du hast mit Tobi gesprochen? Ich such Tobi genauso wie du.«
»Weil es dir leid tut, dass du ihn gefeuert hast.«
»Nein, das war ja alles ganz anders.«
»Tobi ist dein Chef?«
»Seit 2 Wochen habe ich hier Probleme mit den Zahlungen. Auf den Konten ist kein Geld. Vorgestern war Kostner hier. Kostner nutzt im Haus ein Büro. Ist ja auch so eine Sache, die es früher nicht gab.«
»Wollen wir nicht irgendwo ein Happen essen gehen und wir unterhalten uns dort?« Mein Gegenüber erhob sich sofort. Er führte mich nach draußen. Wir mussten nicht weit laufen. In der Meinecke-Straße gab es einen recht schön gestalteten Imbiss. Der Wirt hatte noch Seelachsschnitzel paniert auf der Karte und verschiedene Omelettes. Nachdem wir bestellt hatten, brachte der Wirt eine Karaffe Wein und Stankowski schenkte sein Glas ein.
»Die WKF gibt es, seitdem die Sexparagraphen gelockert wurden, und seit dieser Zeit bin ich dabei. Weißt du, der Firmengründer war ein gewisser Hugo Hübner. Er hatte auch 2 Bordelle in Hamburg. Und dort hatte er eine Piepschuh direkt auf der Reeperbahn.
Und da hast du als Anreißer gearbeitet?«
»Ich war noch nicht lange Geschäftsführer, da es Hübner erschossen würden. Irgendeine Sache mit dem König der Potze, mit dem Speer. Ich hab da lieber nicht nachgeforscht.«
Sein Omelett kam, aber er rührte es nicht an. Er nahm alles den Vorlageteller und stülpte ihn darüber.
»Die Frau Hübner, die wollte natürlich einen sauberen Laden. Eine recht brave Frau. Sie saß immer da und hat gestrickt. Und wir haben dann gemeinsam Pornos fürs Kino angeschaut.
Mein Seelachsschnitzel kam und mein Gesprächspartner nickte mir zu. Ich solle ruhig essen. Und ich hatte einen Bärenhunger.
Im August letzten Jahres starb die Frau Hübner. Sie hatte kurz zuvor mit allerlei Leuten Kontakt, mit Antonio zum Beispiel, den du ja kennst. Sie wollte wohl verkaufen, aber dazu kam es nicht. Sie starb und dann tauchte ein Anwalt auf, mit einem jungen Mann.
Mit Javert Fugain.
Du scheinst immer gut informiert zu sein.
Und Javert hat Edeltraut in den Laden geholt.
Nein, nein, die machte ja schon unter Frau Hübner die Buchhaltung. Eine ganz ruhige Frau, schrieb nebenbei Heftchenromane.
Nach den Beschreibungen von Tobis Vater.
Zu der Zeit, als sie unsere Buchhalterin war, wirkte sie unauffällig, irgendwie kleinstädtisch. Das war dann später anders, als sie immer wieder mit diesem Fugain auftauchte.
Sie hatte wohl ein Verhältnis mit ihm.
Keine Ahnung. Jedenfalls eines Tages kam Javert Fugain mit diesem Anwalt und sie legte ein Testament vor.
Die Frau vom Firmengründer war also gestorben.
Richtig. Und auf dem Testament hatte Edeltraut als Zeugin unterschrieben. Und von nun ab führten die beiden das Geschäft. Ich hatte praktisch nichts mehr zu tun. Ich durfte nur noch, wenn es um Behörden oder um die Krankenkasse ging, unterschreiben. Javert bestimmte praktisch alles.
Ich nehme an, seit dieser Zeit kamen die Girls
aus dem Ostblock. Ja, ja, aber das war ja nicht alles. Es kamen merkwürdige Lieferungen. Und oben zog wohl der Wohlstand ein. Es gab teure Autos und es wurden Partys gefeiert. Und schräge Typen kamen ins Haus, so wie dieser Tuscenti und Krosner. Die waren gar nicht daran interessiert, dass die Piepschuh noch einen roten Heller einbrachte. Die Piepschuh war ja nur noch Tarnung.
Ich hatte aufgegessen und immer noch Hunger. Mein Gegenüber schob mir seinen Teller hin und ich langte zu. Was für Lieferungen kamen denn da?
Es waren nicht die Lieferungen selbst, die mich störten. Fugain packte die Sachen stets in den Maserati und fuhr sie dann nach Ost-Berlin. Ich habe mich ja nicht getraut, mit ihm darüber zu sprechen. Ich habe aber Edeltraut darauf angesprochen. Aber die meinte, ich könne mehr Gehalt haben. Und ich sollte ansonsten meinen Mund halten.
Du hast noch nicht gesagt, was das für Lieferungen waren.
Das fing mit Kleiderstoffen an, ballenweise dann Impfstoff in großen Mengen und dann diese Schreibkomposer.
Die können Textbausteine speichern.
Ja, ja, und schließlich Magnetbänder und Kostner lieferte kastenweise Munition. Ein einziges Mal habe ich gewagt, was zu sagen, aber nur weil die Gänge vollgestellt waren. Da waren sie wieder mit ihrem Russenlaster gekommen.
Demnach kamen auch Waren zurück.
Und wie? Etikettenschwindel, falsche Markenschienen, Pelzmützen, Radiowecker, Armbanduhren. Angeblich alles beste Markenware, aber natürlich nicht echt.
Und da hast du dich aufgeregt und später die Quittung bekommen. Durch die Boys von Lolo.
Ich war 14 Tage krankgeschrieben. 5 Zähne mussten ersetzt werden. Und Elisabeth schenkte mir 10.000 Mark.
Du hättest aufhören können zu arbeiten.
Ja, das wollte ich ja auch. Ich hatte vor, einfach viel, viel länger krank zu spielen. Sollten sie sich doch einen Dummen suchen, der statt meiner unterschrieb. Aber sie ließen mich locker. Edeltraut brachte mir die Sachen, die ich unterschreiben sollte, nach Hause. Aber dann passierte was. Ein Mann kam zu mir. Der Mann war vorher bei uns im Geschäft, also bei uns in der Piepschuh, und hat nach mir gefragt. Und Uschi, also unsere Kassiererin, die gab ihm meine Anschrift. So kam der Mann dann zu mir. Eine elegante Erscheinung, vielleicht 75 Jahre alt, aber groß und kerzengerade gestutzter Bart, trug teure schwarze Kleidungsstöckchen mit Silberknopf. Gerald Hübner, er legte mir Fotos vor und zeigte mir auch seinen Reisepass. Und er wusste viele Details über Frau Hübner. Er war ohne Zweifel ihr Bruder. Ich hatte dem Mann natürlich, als Frau Hübner starb, geschrieben, aber er lebte in Kanada und ihm war wohl der Weg zu weit. Jedenfalls hatte er auf den Trauerbrief nicht reagiert. Aber jemand muss ihn jedenfalls auf die Fährte gelenkt haben und nun hatte er Nachforschungen angestellt und präsentierte mir ein Testament. Es war ohne Frage von Frau Hübner selbst geschrieben und darin erbte ihr Bruder.
Vielleicht hat die Frau später ihr Testament geändert.
Deshalb forschte der Mann ja noch und zeigte mir dann auch das Neue Testament. Es war bei einem Notar in Saarbrücken aufgesetzt. Dort soll eine Frau erschienen sein mit dem Ausweis von Frau Hübner. Doch ich war ganz sicher, dass zu der Zeit, wo das Testament aufgesetzt wurde, Frau Hübner Berlin nicht 5 Minuten verlassen hatte. Das Ganze war nur ein Windei. Nur mein Besucher verstand den Grund nicht. Dann bot er mir etwas Geld an und ich plaunte ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich erwähnte den Warenhandel mit Ost-Berlin und mein Besucher wurde rot vor Zorn, glaubte nun an Mord und wollte sofort zur Polizei gehen. Erst als ich ihm sagte, dass dieser Kossner durch die Alliierten einige Macht hätte, lenkte er ein und wollte die Sache über Westdeutschland laufen lassen. Abermals hatte mein Gesprächspartner ein leeres Glas und der Kellner brachte Nachschub. Ich sah den Mann nicht wieder. Erst als Edeltraud starb, habe ich versucht, zu ihm Kontakt zu bekommen. Er hatte mir seine Visitenkarte mit einer Telefonnummer in Kanada gegeben. Und als ich dort anrief, erwischte ich den Enkel. Der sagte mir, dass der alte Mann verstorben sei. Er muss einen Tag, nachdem er bei mir war, in Ost-Berlin einen Verkehrsunfall gehabt haben. Vermutlich kam er dort in die Charité.
Wieso?
Ich hatte auch einen Helfer für meine Nachforschung und der ist in Ost-Berlin überfallen worden und in die Charité gekommen. Du hast ihn neulich erlebt.
Du, ich schon's! Na, da hast du dir ein Herz hinangelacht. Dieser Typ aus Liberia kam nämlich kurz, nachdem Javert das Geschäft übernommen hatte. Er untersuchte das Verschwinden eines Landsmannes, der kurz bei uns in der Piepshow gearbeitet hat. Ein schrecklicher Kerl. Der Mann hatte doch glatt die Frechheit, mir ins Gesicht zu sagen, dass wir den Piepshow-Boy an einen Organhändler verscherbelt hätten. Der tickt nicht richtig.
Was wäre, wenn Dewey recht hätte?
Der Piepshow-Akteur war jung und fidel.
Eben, also ein perfekter Spender. Hast du irgendwie von euren Sexfrauen noch mal eine wiedergesehen?
Nein, aber...
Es soll da große Wartelisten geben. In manchen Ländern wie den USA und in Japan zahlen die Leute viel Geld für ein Spenderorgan. Stand jedenfalls neulich in einer Zeitschrift.
Aber hör mal, überlege doch nur, was man denn alles beachten müsste. Ich meine, man müsste die Frauen in einen Ort locken, wo sie arglos hingehen, sie ermorden. Und praktisch müsste man um die Ecke ein OP haben. Und natürlich einen richtigen Arzt, der fachmännisch die Organe dann machen würde. Und dann natürlich die Vorbereitung. Da müsste man erst mal forschen, wie gut die Organe sind und alles. Ich meine, damit dir das Organ auch passt. Du musst zugeben.
Wer untersucht denn die Frauen?
Na, seitdem dieser Javert da ist, wird unser Personal von einem französischen Arzt untersucht. Der arbeitet an der Charité. Man sollte vielleicht mal mit dem Jungen sprechen, der mal rüberfährt. Vielleicht weiß der was.
Du meinst Joachim?
Nein, Marcel.
Vor meinem Gegenüber war mir das entsetzlich peinlich, aber mir kamen die Tränen. Es gab noch eine zarte Hoffnung, dass die Theorie vom Organhandel wirklich nur eine Theorie war und Marcel wirklich die Frauen nur zum Arzt fuhr. Außerdem konnte es sein, dass er wirklich nicht wusste, was da vorging. Sag mal, Stankowski, beim ersten Gespräch hast du mich doch angelogen. Du hast gesagt, du hast Tobi entlassen.
Ich hab ihn angebrüllt. Er soll abhauen. Er hat sich unmöglich zu den Gästen benommen. Aber ich glaube, er machte das absichtlich, weil er aussteigen wollte.
Und wer hat deiner Meinung nach Edeltraud Bär ermordet? Tobi?
Edeltraud hat den Jungen gezwungen, in der Piepshow zu arbeiten. Und sie schien mit ihm eine sexuelle Beziehung zu haben. Nein, ich glaube, sie hat Selbstmord gemacht.
Sie fährt extra nach Spandau in eine Wohnung, die sie kaum benutzt, stellt einen Campinggaskocher auf und lässt sich dann ganz ruhig vom Gas umnebeln.
Vielleicht hat sie einen Abschiedsbrief. Ich vermute, sie hat einen Abschiedsbrief geschrieben.
Tobi soll jedenfalls Ärger mit der Polizei bekommen haben.
Ich vermute, Ducenti, also Lollo, wollte ihn aus der Schusslinie haben. Neuerdings haben Lollo und Ucenti den Laden. Die treffen alle Entscheidungen. Ich teile ja nur noch die Schichten der Girls ein.
Und nun
bin ich auf dem Abstellgleis. Dann werden sie wissen, dass ich mehr weiß als für mich. Gutes Teil. Ich besauf mich jeden Abend. Ich hoffe, dass sie es im Schlaf machen und nicht wie bei Edeltraut mit Gas.
Er holte seine Brieftasche heraus und zahlte für uns beide. Stankowski legte mir seinen Arm auf die Schulter.
Struppi, wenn ich du wäre, dann würde ich die Kurve kratzen, solange es noch Zeit ist. Und falls du Geld brauchst.
Nein, nein, es ist alles gut.
Dann pass auf dich auf. Und falls noch was ist, ruf mich in meiner Wohnung an. Ich stehe im Telefonbuch.
Damit trennten wir uns und ich lief zum Auto zurück. Für einen Moment wollte ich wirklich aufgeben, aber konnte ich das überhaupt? Das war die 13. Folge unserer Funknovelle Auf der Suche nach Tobi. Und hergestellt haben wir diese Produktion am 10. Juni 2016. Und damit sagen wir Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.